Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört immer noch die Classics-Woche, vorletzte Folge dieser Rerun-Woche bei Insert Moin. Wir machen Urlaub, vielen Dank dafür, dass ihr uns das ermöglicht. Heute, nachdem gestern eine Folge mit Daniel dran kam, habe ich im Fundus gestöbert und habe gedacht, ich brauche unbedingt eine der frühen Folgen mit Micha. Micha ist ja schon, wie wir gelernt haben, diese Woche seit Folge 58 regelmäßig zu Gast. Ich habe mir gedacht, was ist Michas Spezialgebiet und was lieben alle, wofür schätzen wir Micha? Genau, wenn Micha über Horrorspiele redet, da könnte ich stundenlang zuhören und zu Recht fordert ihr natürlich auch die ganze Zeit, dass wir mehr Horrorfolgen über oder Hidden Gem Folgen mit Micha machen. Deswegen habe ich gedacht, was ist denn einer der ältesten Folgen, bei der Micha schon so sein Spezialgebiet ausbreiten konnte? Und ich habe gefunden Folge 615. Das war ein Halloween-Special. Da gab es sowas wie die Hidden Gems noch nicht. Und wir hatten ja normalerweise entweder immer über ein konkretes Spiel gesprochen oder über ein Metathema. Das heißt, die Brunch-Folgen sind da ja auch so ein bisschen entstanden damals bei den Sonntagsfolgen. Oder wir hatten Interviews. Aber sowas wie die Hidden Gems oder wo wir über eine ganze Serie oder über ein Genre geredet haben, dürfte da einigermaßen zum ersten Mal stattgefunden haben. Die Folge heißt Small Talk, wie passend, über das Survival-Horror-Genre. Und es war ein Halloween-Special, war thematisch also sehr passend. Am 31. Oktober 2012, jährt sich noch nicht so ganz, aber fast ist Jubiläum, bald ist ja wieder Halloween. Und Micha hatte sich Kova von seinem Blog Kollisionsabfrage eingeladen und zusammen haben sie über das gesamte Genre Survival Horror gesprochen und Micha schrieb damals, er bedauert es, dass Survival Horror Spiele zu einer totalen Nische geworden sind 2012. Ja, siehst du mal, so schnell kann es gehen. Ich habe das Gefühl, wir werden inzwischen fast schon wieder überrannt von Survival Horror Spielen. Und die beiden philosophieren so ein bisschen über die aktuellen Genrevertreter damals, wie gesagt 2012, und wie sich die Spiele verändert haben, was ihre persönlichen Lieblingsspiele waren und so weiter und so fort. So Spiele wie Forbidden Siren, Amnesia, Clock Tower waren damals eben aktuell oder eben auch im Gespräch. So, dachte mir, Horror, kann man nichts falsch machen. Viel Spaß mit Micha und seinem fundierten Fachwissen übers Horrorgenre. Selbst 2012 schon hat es sehr viel Spaß gemacht, Micha dabei zuzuhören. Hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht diese Woche. Das war's jetzt mit den regulären Folgen. Am Sonntag kommt natürlich noch ein Brunch, auch als Classic-Edition. Und ab Montag kommen dann neue, brandneue Folgen, aber mit einem kleinen Twist. Der wird noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Jetzt erstmal viel Spaß und viel Gruseln mit Micha in Folge 615. Tschüss!
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels. Heute zu Halloween quasi habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den werten Herrn Kova.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo und ich habe dich gefragt, ob du heute Bock hast, mit mir Pott zu kassen, weil du genauso wie ich ein großer Fan von Horrorspielen bist und ich dachte, passend zu dieser ganzen Halloween-herbstlichen Zeit, dachte ich, dass wir uns heute ein kleines bisschen über das Horror-Genre unterhalten.
Oh ja, sehr gerne.
Und ja, also schon seit Ewigkeiten gibt es Horrorspiele. Es gab die ersten Sachen damals früher auch für den ersten Nintendo sogar schon. Da gab es ja schon Sweet Home und sowas. Und über all die Jahre hat sich das alles irgendwie weiterentwickelt bis hin zu den neuesten Resident Evil Teilen, Resident Evil 6 und so weiter und so. Und ja. wenn du jetzt so zurückguckst, was war denn so dein Liebling?
Ay, caramba. Würdest du sagen allgemein oder in Sachen wirklich Horror, worum es heute geht?
Ja, so allgemein. Also so Horror-Genre ist ja schon so ein bisschen aufgesplittet in verschiedene Subgruppen. Also es gibt natürlich so die Horror-Ego-Shooter im Sinne von Doom 3 oder 4. Und dann gibt's das Survival-Horror-Genre so klassisch, ne? Mit Resident Evil, Silent Hill und vielen, vielen anderen Sachen, Forbidden Siren und so. Und dann gibt es jetzt neuerdings auch seit einiger Zeit eine ganze Indie-Sparte mit Horrorspielen, die sich halt auch so ein bisschen an der alten Sparte orientieren. Und was wäre denn so dein Liebling?
Auch so auch auf die Gefahr hin, jetzt vielleicht wie ein Hipster zu klingen, ist natürlich mein Liebling aus der Golden Age of Survival Horror, der zweite Teil von Silent Hill. Das ist natürlich ohne Frage einfach ein Titel, der unvergessen ist und den ich heute, obwohl es irgendwie ein alter PlayStation 2 Titel ist, immer noch also wahnsinnig dran hänge. Aber ja, wo du gesagt hast, neuere Indie-Titel, die auch in die Horrorkerbe schlagen, also da würde ich vielleicht lobend erwähnen wollen, den Amnesia, The Dark Descent, das war auch ein Wahnsinnstitel und ich glaube, das gruseligste nach Slender, was ich jemals gespielt habe.
Amnesia, da hatten wir uns ja schon mal vor ein paar Jahren drüber unterhalten, als es rauskam. Und das ist ja der quasi Nachfolger von Penumbra.
Ja.
Frictional Games, die haben mit so einer Grafikdemo angefangen, die man sich umsonst runterladen konnte. Und die war schon verdammt gruselig. Und Penumbra, da gab es dann drei Teile, also zwei große Spiele und ein so ein kleiner, ja, so eine Erweiterung, also so fast ein dritter Teil, aber nicht so richtig, irgendwie so 2,5, wenn man möchte. Und Amnesia ist so der erste richtige Nachfolger und hat, als das rauskam, ziemlich, also nicht eingeschlagen wie eine Bombe, weil das nicht sofort die Schockwelle losgelöst hat und alle so, yeah, sondern es ist erst im Laufe der Zeit und durch ganz viele kleine Videos für die Leute, die sich selbst gefilmt haben, wie sie sich erschrecken. ist es so langsam zum richtig begehrten Titel dann auch geworden und auch zum Paradebeispiel für einfach total gutes, gruseliges Spieldesign.
Ja, das auch einfach, weil es so gut funktioniert. Zwar muss man erstmal so ein bisschen mit dem Anfang klarkommen, den ich persönlich ein wenig langsam fand, also aber ich glaube, das ist eher eigentlich ähnlich wie bei anderen Horrortiteln auch, also wie ich ja vorher auch sagte, Silent Hill 2, das hat auch einen sehr, sehr langsamen Anfang, also vielleicht ist es auch eine Methode, die Spreu vom Weizen unter den Spielern zu trennen, also nur die wirklich interessiert sind, spielen dann weiter, trotzdem das Intro eher so lala ist, und dann die sind dann natürlich für die Reise, die dann kommt, prädestiniert.
Ja, dass du dieser langsame Einstieg, den es halt auch bei Silent Hill 2 gibt, da läufst du mit James, dem Protagonisten, durch einen Wald. Der hat ja eine ziemlich große dramaturgische Bedeutung. Denn in der Regel werden bei Amnesia und bei anderen Horrorspielen, die es mit der Dramaturgie dann doch sehr ernst nehmen, dann schon so bestimmte dramaturgische Prinzipien, die sich bewährt haben, übernommen. Also bei Silent Hill 2 ist es ja zum Beispiel der Aare-Plot, die Reise in den verwunschenen Wald, und James geht wirklich sprichwörtlich in diesen verwunschenen Wald hinein, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit sich selbst und seiner Vergangenheit und so. Und es ist was anderes als 4 zum Beispiel oder Resident Evil jetzt aktuell, wo du das Spiel einlegst und direkt erstmal die fetten Explosionen kommen und krasse Action und so. Und das ist zwar auch unterhaltsam, aber es ist halt eine andere Art von Unterhaltung. Also Amnesia, Silent Hill und auch viele andere Spiele, die so in diese Richtung gehen, sind ja da deutlich subtiler.
Ja, und ich glaube, die wo das alles so ein bisschen herkommt, ist doch vermutlich eigentlich damals Clock Tower oder so, ne? Weil das war, also ich habe vermutlich nicht denselben Kenntnisstand wie du, aber das ist zumindest das erste Horrorspiel, an das ich mich erinnern kann, was sich eher so, keine Ahnung, irgendwie an dich herangeschlichen hat und dich dann überrascht hat mit seiner plötzlichen Horrorartigkeit.
Das war ja im Grunde genommen ein Slasher.
Ja, zumindest wenn du nicht dich richtig versteckt hast.
Genau, also das Besondere war, es war eigentlich ein Super Nintendo-Spiel.
Genau.
Und Super Nintendo, ne, damals irgendwie Super Mario und all der ganze Kram, der rauskam, das war eigentlich Familienunterhaltung. Und dann hat man dann in Japan und ich glaube auch in den USA, ich weiß nicht, ob es eine Europa-Version gibt, haben die so ein Adventure rausgebracht, so sah es jedenfalls aus. Es hatte diesen 2D-Look das war so mega düster. Du hast dann eine Protagonistin gespielt, die sich dann durch so ein Haus bewegen musste, und es wurde auch richtig eine Geschichte drumherum erzählt, und die wird verfolgt von so einer Art Boogie Man, das ist der, ich glaube, der Scissor Man oder so heißt der.
Er hat zumindest eine große Schere dabei.
Genau. Er hat eine gigantische Schere dabei, und das klingt jetzt erstmal bescheuert, natürlich. Und wir sind ja alle so ein bisschen Teenie-Horror geschädigt. Die ganzen Filme, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß, was du schon wieder letzten Sommer getan hast. Ich weiß, was du nächsten Sommer tun würdest. Und ich weiß, was du vermutlich tun würdest, wenn du letzten Sommer gewusst hättest, was ich getan hätte. Das ist natürlich weit vor dieser ganzen Welle, die Scream losgetreten hat, rausgekommen. Aber wenn man das mal aus diesem Blickwinkel betrachtet, das ist schon ganz schön gruselig, weil die Protagonistin kann sich nicht wehren. In irgendeiner Form, die kann sich nur verstecken. Und genau. Dann läufst du da so durch. Also eine Szene zum Beispiel mega geil, da kommst du in so ein Badezimmer rein. Und das Badezimmer ist komplett irgendwie bedeckt mit Dampf und mit Rauch, weil da das Wasser die ganze Zeit lief und dementsprechend das alles so neblig ist. Und dann musst du da irgendwie zu dieser Badewanne hin und natürlich springt dich da irgendwie was an. Und das auf dem Super Nintendo.
Also und das war damals schon intensiv.
Das war schon krass. Also und das sind, es gibt halt, also von Clock Tower gibt es drei Teile.
Ja.
Aber der dritte Teil, hast du den mal gespielt?
Nee, den habe ich, ich habe nur, glaube ich, nur gehört, dass das ein 3D-Titel ist und dann habe ich ihn ausgelassen.
Achso. Nur weil es 3D ist oder einfach weil?
Ja, also das war schon irgendwie so ein Bruch für mich. Denn die ersten beiden Titel waren ja halt auf der Seitenansicht, Sidescroller-mäßig. Und dann plötzlich sagen sie, oh, wir machen einen 3D-Teil. Und dann, nee, war das nichts für mich.
Also er war ja tatsächlich nicht schlecht, ne? Aber es war wirklich ein Bruch, weil er halt nicht mehr dieses subtile Gameplay hatte, sondern es war eigentlich alles mehr so Fantasy-Horror-Action mit sehr krasser Präsentation. Also sie haben sich den Regisseur von Battle Royale ins Boot geholt. Und so sahen die Zwischensequenzen auch aus irgendwie. Also alles total übertrieben und sehr überbordernd und sehr überemotionalisiert. Funktioniert auch, aber war einfach nicht mehr subtil.
Ja, okay. Naja, vielleicht ist der geistige Nachfolger, sagen wir mal, von Clock Tower dann ja übergegangen zu Haunting Ground, der auch in der PlayStation 2-Ära rausgekommen ist.
Oh ja, das ist doch geil, oder?
Uff, ja, der Titel war fantastisch.
Der war richtig gut. Der ging damals auch ein bisschen unter, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Denn auch von Capcom produziert, ähnlich wie Clock Tower 3, die hatten dann versucht, neben Resident Evil noch so ein paar andere interessante Spiele zu veröffentlichen im Horror-Genre. Und Haunting Ground war wirklich, also alter Schwede. das muss man mal beschreiben.
Hi. Haunting Ground, oder Haunting Ground heißt es ja, glaube ich, ist am besten zu beschreiben, glaube ich, mit einer, naja, es ist ähnlich wie Clock Tower. Du bist ein junges Mädchen, findest dich in einem Gemäuer wieder, wo du überhaupt nicht weißt, wie du da hingekommen bist, und wirst von einem riesigen, riesigen Klotztypen verfolgt und du kannst dich auch überhaupt nicht wehren und musst dich verstecken und musst weglaufen. Du bekommst zwar Hilfe von einem vierbeinigen Freund, von einem Hund, und der ist ganz hilfreich, weil der auch Leute angreifen kann und so, aber du selber bist auf dich allein gestellt und versteckst dich und läufst weg. Und das war so voller Panik, dieses Spiel. Das war unglaublich.
Ja, genau, die Panik hat man sehr gut dargestellt, ne? Also du hast immer zunehmend die Kontrolle verloren, je mehr Panik die Protagonistin bekommen hat und die Sicht, die verschwamm dann zum Beispiel und die Musik wurde dann immer lauter.
Genau.
Also die Entwickler haben halt quasi versucht, diese Angstmomente, diesen Schockzustand auf dich zu übertragen und das hat bei mir zumindest echt gut funktioniert.
Ja.
Also es gab wirklich keine anderen Gegner. Also bis jetzt nicht in den, irgendwie, da gab es keine generischen Monster irgendwie drin, so der Zombie, der mal so, ne, ein bisschen Munition schluckt sozusagen, sondern es waren wirklich nur einige Kerngegner. Es gab dann später auch noch ein paar andere Verfolger. Unter anderem auch so eine ganz mysteriöse Frau, die einfach super creepy ist.
Und
die einfach total einfach unheimlich war und und dann konntest du natürlich schon noch in so ein paar Sachen in Fallen laufen und so, das war dann aber eher selten und diese ganze Angst, die ging eigentlich davon aus, dass dieser Verfolger quasi überall auftauchen konnte und das war teilweise auch wirklich zufallsgeneriert.
Ja, genau, also du hattest deine feste, also die Umgebung war immer gleich, das schon. Aber die, Encounters quasi mit den Gegnern waren zufallsgeneriert. Das heißt, wenn du zu viel rumgerödelt bist da in der Gegend und nichts gemacht hast und kein Progress quasi gemacht hast, dann kam irgendwann wieder eine Encounter-Szene. Und dadurch, dass das insgesamt auch so von der Story her einfach nur grotesk gewesen ist, das Spiel. Das war, glaube ich, für mich damals der krasse Grund, warum ich das Spiel so im Gedächtnis geblieben ist, weil das war so unheimlich und so grotesk alles.
Und es war vor allen Dingen technisch auch richtig gut. Also es sah auf der PlayStation 2 hammermäßig aus. Es hatte echt wunderschöne Lichteffekte und so.
Ja.
Und richtig, also es spielt halt in so einem Gemäuer, in so einem Schloss oder so, das richtig toll gestaltet war. Also es war sehr, sehr schön ausgearbeitet und so, und die Musik war richtig toll und die Animationen waren super. Und man darf sich da nicht täuschen lassen. Also die haben natürlich auf den Covern Werbung mit der Dame gemacht, mit dem Hund, und die hat irgendwie so einen Minirock und alles an. Aber auch selbst das ist dramaturgisch irgendwie noch begründet, dass sie solche Kleidung trägt. Das ist also großes Ding. Also hat mich damals auch ganz schön begeistert. Und jetzt kommt's, das ist eigentlich mein Lieblingsspiel aus der ganzen PlayStation 2 Ära. Und bis heute hat sich das noch sehr gut gehalten. Forbidden Siren 1 und 2.
Ja. Auch sehr gut. Da spiele ich momentan übrigens den Teil für die PlayStation 3.
Den Blood Curse, ne?
Genau.
Wie findest du es?
Also bisher muss ich sagen, es ist so dunkel, das Spiel. Das ist unglaublich. Ich bin eigentlich so jemand, der bei jedem Spiel sich generell immer den Gamma hochdreht, weil ich bin eine kleine Angsthasenwurst. Aber bei Forbidden Siren, es hat keinen Sinn, das Gamma hochzudrehen, weil das Spiel einfach so dunkel ist. Die Texturen sind so dunkel, es gibt kaum Licht. Aber es ist auf jeden Fall fantastisch. Du hast ja diese Sight-Jacking, also dass du eine spezielle Fähigkeit hast als Protagonist, dass du in die Sicht dich in die Sicht anderer Leute quasi reinhacken kannst, sozusagen. Hm. Und natürlich auch in die Sicht der Gegner. Und alleine schon dieses Durchschalten der verschiedenen Sichten und dann dazu das Betrachten, was die anderen Leute so machen, und vor allem die Zombies, Zombies sagt man ja nicht, die, wie heißen sie?
Die Shibito.
Du weißt es, die Shibito. Was die so machen und was die für Geräusche machen, allein das finde ich schon so gruselig.
Ja, das ist so, da fließt echt das Beste aus japanischen Horror irgendwie rein, finde ich. Man hat da irgendwie, da ist echt alles drin, ist Folklore drin, da sind Geister drin, so ein bisschen, also jedenfalls der Flair, und ist total surreal und spielt auch in einem japanischen Dorf irgendwo am Rand der Zivilisation. Und alter Schwede, also du bist ja auch, obwohl du Waffen benutzen kannst und dich wehren kannst, fühlst du dich ja trotzdem total verwundbar, weil das bei diese Leute, also es ist noch viel stärker als bei Silent Hill zum Beispiel. Da war ja auch so das Konzept, dass du irgendwie so Everyday Guys hast, die Waffen in die Hand nehmen und nicht so richtig wissen, wie man damit umgeht. Aber selbst das wurde ja so ab dem dritten Teil so ein bisschen ad absurdum geführt, dass du dann irgendwie so ein Teenie-Mädchen hast, das dann mit einem Maschinengewehr durch die Gegend läuft.
Die war bescheuert.
Genau, aber Siren, der Kernentwickler, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der hat ja an dem ersten Silent Hill mitgearbeitet und ist dann.
War sogar Director des ersten Teils, oder?
Ja, sogar, genau. Also es war irgendwie, er hatte eine große Rolle auf jeden Fall und ist dann aber, bevor der zweite Teil produziert worden ist, dann hat er gesagt, ich würde gerne was anderes ausprobieren und einen anderen Aspekt weiterverfolgen, und dann kam Siren, und so einige Stilmittel sind auch sehr gleich, sehr ähnlich. Also zum Beispiel Nebel.
Ja.
Ohne Ende Nebel, ohne Ende Dunkelheit. Dieses surreale
Krankenhaus,
genau. Diese surreale Atmosphäre allgemein, also dass du das Gefühl hast, in so einem abgeschotteten Paralleluniversum zu sitzen manchmal. Das ist halt irgendwie so da. Du hast halt irgendwie so das Gefühl, da ist immer so eine dunkle Präsenz. Das hat man so auf Silent Hill 1 noch so ein bisschen, dass du da, wenn du da in diese Alternativwelt gekommen bist, dass das alles so, so bedrückend war. Und das hat Siren auf jeden Fall auch. Aber cool ist, dass dieses Konzept, dass du so normale Leute spielst, dass es halt auch drin ist, aber du hast trotzdem, das finde ich halt cool, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und es gibt im zweiten Teil zum Beispiel, der wirklich eine Fülle an unglaublich coolen Ideen hat, gibt es neben so wehrlosen Figuren wie ein kleines Kind zum Beispiel oder irgendwie so einen Jugendlichen, der einfach noch nie eine Waffe in der Hand hatte, gibt es auch erfahrene Leute, die schießen können, wie zum Beispiel einen Soldaten.
Ja.
Der hat dann auch ein Sturmgewehr dabei und der spielt sich komplett anders.
Ja, das ist wirklich pfiffig.
Das ist cool. Und die Missionen sind dann natürlich entsprechend aufgebaut und so. Und toll war, das ist ja leider nicht mehr bei dem neuen, das du jetzt spielst, ist es ja leider nicht mehr so, dass es so eine Zeitkarte ist, wo du dann so einzelne Missionen auswählen kannst. Das ist ja mehr das Serienformat.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, also du spielst es ja zum ersten Mal, dann wirst es ja wahrscheinlich, wird sich das wahrscheinlich nicht stören, oder?
Ja, jein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Serienformat so ein bisschen ein, die Verwestlichung spielt natürlich rein, weil Serien sind hier ganz schön groß im Westen und ich finde es nicht die beste Lösung, weil wenn schon angeteased wird, was demnächst passiert wird, dann ist die Chance groß, dass man das natürlich nicht mehr gruselig findet. Mhm. Und naja, es hat halt auch so ein bisschen was, also es lockert die Atmosphäre so ein bisschen auf. Und das finde ich bei einem Horrortitel eigentlich nicht notwendig. Also es könnte auch ohne diese Auflockerung sein.
Das stimmt, ja. Also bei dem alten, also bei 1 und 2, Forbidden Sun 1 und 2 gab es so eine Zeittafel, wo du teilweise auch wirklich 100 Jahre zurückspringen konntest, um die Vorfahren zu spielen oder dir vielleicht auch nur so eine Zwischensequenz anzusehen. Und diese Geschichte hat sich dann über dieses Zeittafen-Puzzle so quasi zusammengesetzt und so. Und das Coole war, dass du dann auch immer unterschiedliche Perspektiven hast mit parallel laufenden Handlungen und so und dann erst nach und nach das Gesamtbild bekommen hast. Das war ein cooles Prinzip, was anscheinend auch ein paar Leute überfordert hat, weil das halt nicht mehr chronologisch erzählt ist und so, aber ich fand das unheimlich gut. Und es gab so viele gute Ideen. Dieses Hijacking wurde zum Beispiel dann auch genutzt, um völlig ungewöhnliche Perspektiven zu machen. Es gibt dann im zweiten Teil einen blinden Mann, der hat einen blinden Hund dabei. Und der kann natürlich mit seinen normalen Augen nicht sehen, kann aber vor seinem geistigen Auge mit diesem Hijacking aber trotzdem ein Bild erfassen. Und dann musstest du dich in die Perspektive des Hundes versetzen und dem Befehle geben. Geh zur nächsten Ecke und sowas alles und konntest dann dich so quasi durch die Dunkelheit fortbewegen in die doppeldeutige Dunkelheit. Und das war...
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee.
Und lauter solcher Sachen. Ein paar Sachen haben so halb gut funktioniert, aber unterm Strich war das einfach ein super geiles Spiel. Und dieses Serienformat hat leider, also ich finde auch, dass es zum Beispiel bei Alone in the Dark 5 viel besser funktioniert hat.
Ja, oder Alan Wake ist, glaube ich, das beste Beispiel.
Also
oder,
ja, stimmt.
Alan Wake, das hat das so gut funktioniert. Die haben das ja sogar so gemacht, dass irgendwie ein Song endet und noch so langsam ausfadet in das Gameplay hinein. Mhm. Das war so gut gemacht. Da ist es, naja, ich glaube, es ist, hat wirklich nur mit der Verwestlichung des Titels zu tun. Das war das eher so vielleicht ein kleines Experiment gewesen ist.
Ja gut, man hat es ja auch ursprünglich im PlayStation Store veröffentlicht, in kleineren Episoden, so in Häppchen. Und deswegen wollte man wahrscheinlich diese Episodenstruktur irgendwie haben, damit man angeteased wird, den nächsten Teil auch noch zu kaufen.
Ah, ach so, ja stimmt, das macht Sinn.
Das macht natürlich Sinn. Aber gut, es ist jetzt, wenn man es auf Disc kauft, das gibt es ja auch als Disc-Version und das alles am Stück spielt, ist es alles so ein bisschen, aber trotzdem ein super Spiel irgendwie.
Ja, also ich bin mit dem kleinen Mädchen damals, als ich das gespielt habe, die Episode mit dem kleinen Mädchen, was durchs Krankenhaus muss, was ich ja auch nicht wehren kann, weil es keine Waffen trägt.
Ja, und weil sie 6 Jahre alt ist, ne?
Also da muss ich echt an Ecken, an diversen Ecken, bevor ich um die Ecke herumgehen konnte, stehen bleiben und erstmal durchatmen. Das ist schon heftig.
Es ist echt intensiv von der Atmosphäre so. Und es ist schade, dass es davon nicht mehr gibt. Also heute sind halt die Action-Horror-Sachen sehr viel und verbreitet. Und also ich liebe Dead Space. Ich finde Dead Space super gut. Ich finde beide Teile super und freue mich wie ein kleines Kind auf den dritten. aber es kann nicht nur Dead Space sein. Also ich finde jetzt mit Resident Evil 6 ist das so, ist auch ein unterhaltsames Spiel, aber es gruselt dich einfach nicht mehr. Es ist halt einfach nur so auf die Fresse und es ist, also sie sprechen damit ja eine Zielgruppe an, die jetzt mehr an den Kinofilmen dran ist und die ist das ja eine komplett andere als Dingens und aber irgendwie so den Eindruck, dass diese klassischen Horrorspiele, die es wirklich so auf Atmosphäre und so abgesehen haben und dich auch wirklich ernsthaft seriös ängstigen wollen, dass es die eigentlich jetzt viel stärker im Indie-Bereich so gibt.
Ja, total. Also ich glaube nur noch, oder? Ich meine, das letzte gruselige Spiel, was rausgekommen ist, ein gruseliger Major-Titel, ist ja, glaube ich, Fatal Frame für die Wii. Und sonst fällt mir keiner ein.
Oh, Fatal Frame, auch großartig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe allerdings nur die ersten beiden Titel gespielt, aber die haben mir auch schon gereicht, Freunde.
Oh, du musst unbedingt den dritten spielen, der ist so super. Also ich habe auch eins und zwei dann gespielt und dachte, das ist ja klasse.
Ja.
Und dann habe ich den dritten gespielt und das ist die Konklusion. Es ist ein Traum. Da kommt einfach, also es ist so, als hätte der Tecmo oder das Team dahinter hätte sich nochmal so richtig zusammengerauft und einfach die geilsten Ideen, die es gibt und wirklich den Status quo des Golden Age of Survival Horror so in ein Spiel gepackt irgendwie. Da ist alles drin. Oh. Da gibt's diese Oberwelt, so ähnlich wie in Silent Hill 4, dass du da so eine Wohnung hast, wo du immer zurückkehren kannst. Es gibt drei verschiedene Charaktere, die du spielen kannst und die unterschiedlich die Geschichte bereichern. Es ist die Grafik ist auch heute noch einfach nur schön, also ist richtig schön gestaltet. Der Sound ist ein Paradebeispiel, wie man Leute dazu bringt, scheiße Angst einzujagen, nur mit Sound. Also wie die mit Bassbereichen spielen, das ist der Hammer. Also es geht ja in Fatal Frame, für die Leute, die es nicht kennen, es geht ja darum, dass du, es ist so eine japanische, auch so eine japanische Geistergeschichte und der Clou ist, dass man da auch keine Waffen trägt, sondern dass man Geister mit einem Fotoapparat, mit einer Kamera Obscura fängt.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall schon so ein ungewöhnliches Spielprinzip. Der Trick ist nämlich folgender, dass du die Gegner immer dann am meisten schädigen kannst, die Geister, wenn die ganz nah an dir dran sind. Und das projiziert eine Situation, dass du dann irgendwie so was vor dir rumfliegen hast und dann könntest du natürlich jetzt deinen Film verbraten, aber das wird dann nicht so viel Schaden verursachen, wie als wenn du wartest, dass die dann in so einer creepy Bewegung, vielleicht mit verrenktem Kopf, weil die sich zu Lebzeiten das Knick gebrochen haben oder so.
Oh Gott.
Ja. Oh Gott.
Denkst du auch an die Szene von mit dem Treppenrunterfallgeist?
Oh, Alter. Alter Schwede. Das hat es ja zum Glück auch in das Wii-Remake geschafft von dem zweiten. Ja. Es ist, es sind einfach so scheiße gruselige Elemente da drin. Und du musst die einfach nah an dich heranlassen. Also bei anderen Spielen wie wo das Physische, das Gruselige, also diese Monster und so, die kannst du dann wahrscheinlich dann immer schön auf Distanz halten. So.
Ja.
Also in so einem Spiel wie 4 zum Beispiel oder irgendwas, oder gut, vielleicht bei Doom nur so halb, aber sagen wir mal, alles, wo du irgendwie Projektivwaffen hast, da hast du ja auch die Chance, aus der Distanz auf Monster zu schießen und lässt sie nicht so nah an dich heran. Aber Fatal Frame provoziert richtig, dass du also wirklich das Weiß in den Augen sozusagen von den Geistern sehen kannst, wenn sie Augen haben.
My eyes.
Oh, so. 4 Teile gibt's. Den 4. gibt's leider gar nicht in europäischen oder westlichen Territorien. Obwohl der auch richtig gut ist. Und aber irgendwie hat Nintendo es damals ein bisschen verkackt mit dem Publishen.
Vom 4. Teil, der Publisher ist Nintendo?
Also What? Ja. Also der Entwickler war tatsächlich Suda.
Ja, oh.
Suda 51.
Krass.
der hat natürlich Regie da geführt, meine ich. Und ich glaube, das ist von Grasshopper entwickelt. Das ist eine Firma, die ich weiß nicht, ob die ihm gehört, aber er macht auf jeden Fall viel mit denen.
Ja.
Und aber er ist mit seinem bürgerlichen Namen aufgetreten. Also es ist jetzt nicht diese Suda-Weirdness, dass du da dass aus deiner Fotokamera irgendwie Blumen rauskommen oder sowas. Also nicht Lollipop Chainsaw-mäßig, sondern schon alles sehr seriös. Man würde nicht merken, dass es ein Suda-Spiel ist, wenn es nicht draufstehen würde. Und aber es ist aus verschiedenen Schwierigkeiten. Also die erste Version in Japan, die hatte ein paar Bugs. Und dann wollte man für den westlichen Release dann irgendwie diese Bugs natürlich rausnehmen. Und dann gab es einfach Differenzen zwischen Grasshopper und und Nintendo.
Ja.
Und Nintendo hat nämlich gesagt, wir geben euch kein Geld dafür, dass ihr die Fehler rausnimmt. Und Grasshopper meinte, wir wollen aber Geld dafür, dass wir die Fehler rausnehmen.
Ja, klar.
Ja, und dann gab es Schwierigkeiten und irgendwann kam es dann einfach gar nicht.
Ach, schade.
Ja.
Na, das wäre ja nochmal ein schöner Abschluss gewesen eigentlich.
Ja, das stimmt. Ist schade. Also vielleicht gibt es ja Hoffnung. Also die Marke gehört Nintendo ja mittlerweile und vielleicht machen sie was zu Wii U. Das wäre cool.
Okay, ja, vorausgesetzt, man besorgt sich die Wii U.
Was magst du denn gar nicht?
An Horrortiteln?
Mhm.
Also, das ist, glaube ich, recht schnell gesagt. Alles, was momentan eigentlich rauskommt. Nein, aber Sachen, die ein bisschen zu sehr in die Action-Richtung gehen, haben wir noch nie so richtig zugesagt. Ich möchte nicht sagen, allen voran, aber was mir dazu als erstes an die einfällt, ist irgendwie so die Resident Evil-Reihe ab dem dritten Teil vielleicht. Die ersten beiden waren ja noch recht klassisch, ne? Aber dann, irgendwann mit dem Online-Modus und dem 4. Teil, der ja schon sehr actionmäßig gewesen ist, Nee. Und ja, eigentlich, also genau das ist das Problem. Also wenn ein Horrortitel eher ein Action-Titel ist, dann ist das nichts für mich.
Also dann würden ja wahrscheinlich auch so Sachen wie Fear da reinfallen oder Condemned oder...
Ja, Condemned teilweise. Condemned 2, ja. Condemned 1, Obacht. Den fand ich wiederum, genau,
Obacht. Wir dürfen gar nicht so viel drüber sagen.
Oh.
Ja, ja.
Oh je.
Okay.
Dann sagen wir lieber...
Dieses Spiel 4, existiert.
Ja.
Genau, dieses Spiel existiert. Mehr müsst ihr gar nicht wissen. aber gut. Ja, aber es gibt ja so andere Sachen. 4 zum Beispiel ist ja auch in Deutschland rausgekommen und
ja,
ja, Left 4 Dead und
naja, Left 4 Dead ist ganz witzig eigentlich als Koop-Spiel, aber schlägt auch nicht so in die Horrorkerbe, würde ich sagen.
Aber selbst die alten Horror-Serien sind ja auch teilweise so abgedriftet. Also der Silent Hill Homecoming war ja schon ein ziemlicher Abfuck, was das betrifft.
Homecoming habe ich auch ausgelassen, muss ich zugeben.
Ja.
Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ah.
Ist vielleicht noch besser so. Also da haben sie nämlich sehr viel Action reingepackt. Und also als Horrorspiel an sich so ist es nicht übel. Kann man spielen, ist schon okay. Aber im Vergleich zu den zu dem recht hohen Niveau der Serie ist es einfach ein Witz.
Okay.
Muss man sagen. Also sie haben sich noch nicht mal an den Kanon richtig gehalten, sondern einfach Elemente aus dem Kinofilm rausgenommen.
Ja, ja, ja,
stimmt. Der so einfach überhaupt gar nichts mit den Spielen zu tun hat. Was okay ist, der Film ist cool, aber man muss ihn halt trennen von den Spielen. Und irgendwie haben sie dann gedacht, hey, ist ja super, dann nehmen wir dann halt ein paar Monster so mit rein und vermischen das irgendwie und irgendwie passt da gar nicht zusammen. Und dann sitzt man da und denkt, okay, eine ganz schöne Mixtur.
Ja, da spürt man sich doch eigentlich als Horrorfan eigentlich verarscht, wenn man dann so genau weiß, dass dieses Monster irgendwie aus diesem Kontext zum Beispiel jetzt James angreift und dann taucht es plötzlich in Homecoming nochmal auf. Das ist doch Blödsinn.
Ja, das muss man sagen, dass die Kreaturen in Silent Hill hatten ja immer einen besonderen Grund.
Ja.
Also sie sind ja nicht einfach nur da, weil sie Monster sind, sondern sind ja oft mit der Psychologie und der Geschichte der Protagonisten verbunden.
Ja.
Es gibt einen guten Grund, weshalb zum Beispiel bei James so Krankenschwestern, die eigentlich ursprünglich mal sehr attraktiv gewesen wären, hätten sie nicht abgezogen Haut, auftauchen. Also das dürfen wir jetzt natürlich nicht spoilern, weil man, also wer es noch nicht kennt, sollte es unbedingt spielen. Silent Hill 2 ist wirklich mit Abstand eins der großartigsten Spiele, also auch über das Horror-Genre hinaus, die je gemacht worden sind.
Ja.
Das merkt man vielleicht nicht nach heutigen Standards, weil dieses schon Spielprinzip mit den Kameraführungen und so die Art, wie man die Figur steuert, vielleicht nicht mehr so eingängig und vielleicht auch zu kompliziert und oder vielleicht auch sogar zu langweilig für einige. Aber was für eine Geschichte da erzählt wird und so. Und die ganze Stimmung ist einfach mega.
Der Hammer.
Der Hammer, ja. Und es gibt echt gute alte Klassiker noch. Da fällt mir noch System Shock 2 ein.
Stimmt. Das, ja, das ist natürlich auch lobend zu erwähnen, wenn man über Horrortitel spricht, genau.
Hast du das gespielt damals?
Ja, ich habe das zwar gespielt. Damals muss ich allerdings zugeben, ich hatte es mir nur aus der Schulbücherei ausgeliehen.
Was, in der Schulbücherei gab es System Shock
2? Ja, wir hatten am Gymnasium damals eine relativ große Bücherei.
Ja.
Und sogar mit Videospielen und PC-Spiele zumindest. Und da hatte ich mir das ausgeliehen. Hatte dann allerdings auch nur, ich weiß gar nicht wie lang, irgendwie eine Woche oder was auch immer, Zeit, das zu spielen. Und da ich damals natürlich keine Sicherheitskopie davon gemacht habe, vorbildlich, habe ich es nie durchgespielt.
Oh, das ist aber schade, das musst du mal auspacken.
Okay. Also es war auf jeden Fall, was ich davon gespielt habe, zum Beispiel auch großer Fan des ersten Titels gewesen, den ich auch tatsächlich durchgespielt habe dann, war das schon sehr, sehr geil. Also diese Isolation und dieses Gefühl, oh, hier ist schon mal jemand gewesen mit den Audiologs und dass du so entfernt noch mitbekommen hast, dass es auch mal Menschen gegeben hat, da wo du so rumkrauchst jetzt. Also das war schon von der Atmosphäre her was ganz Besonderes, muss ich sagen.
Das stimmt und das ist auch immer noch prägend. Also es ist so, das konnten ja die Quasi-Nachfolger auch nie so richtig aufgreifen oder so weiterführen. Ich war so enttäuscht von Bioshock. Aber ich dachte ja, das wäre ja quasi die Fortführung von System Shock und auch so mit dieser total großartigen Erzählung, die quasi fast nur über diese Logs stattfindet. Also man findet halt diese alten Dokumente und Aufzeichnungen der Wissenschaftler auf dem verlassenen Raumschiff. Und das hat dann dir das Gefühl gegeben, so die Scheiße hat hier mal richtig gedampft. Ist jetzt ein paar Tage vorbei und du siehst quasi die ganzen Überreste der Ereignisse, die du aus den Audiologs raushörst. Und Bioshock hat stellenweise schon ziemlich gut erzählte Sachen und ist auch sicherlich ein ganz cooles Spiel, aber es hat einfach nicht mal diese Qualität von System Shock gehabt. Vor allem gibt es in System Shock 2 einfach den krassesten Plot-Twist aller Zeiten, den ich damals halt einfach nicht kommen sehen, so, aber du wirst so an der Nase rumgeführt, ich hab da gesessen und abgefahren. Ich hab noch nie in einem Spiel gesehen und den Twist dürfen wir natürlich auch wieder nicht verraten, aber die Leute, die es gespielt haben, die wissen natürlich, wovon wir sprechen. Und das hat Bioshock nicht hingekriegt, das hat Bioshock 2 nicht hingekriegt, es haben ähnlich gelagerte Spiele nicht hingekriegt. Und selbst diese Audiologs werden dramaturgisch in heutigen Spielen gar nicht so richtig gut eingesetzt. Also ganz gut ist es zum Beispiel bei Doom 3 in der ersten halben Stunde, da ist das super.
Ja, stimmt, genau. Doom 3 hatte mich auch irgendwie mit den Audiologs daran erinnert und mit den kleinen Texten und E-Mails. Das war recht hübsch.
Das war ganz cool. Die waren auch ziemlich gut gesprochen und so, aber irgendwie so nach einer Stunde ist das alter Hut, weil die alle dasselbe erzählen. Dann sind es irgendwelche Ärzte, die sagen, dass die Mitarbeiter verrückt geworden sind auf der Marktstation, sowas alles. Und das ist in der ersten halben Stunde aber wirklich noch ganz gut gemacht so. Und dann wird es halt zu Doom.
Es wird wieder zu Doom, genau.
Ja, was okay ist, aber es ist halt, das wird nicht weiter beibehalten. Und echt, also System Shock 2, wie da die Geschichte über Dokumente durch Metaliteratur quasi erzählt wird, durch Dokumente, durch irgendwie Aufzeichnungen, durch kleine Videoclips und so, das ist vorbildlich, bis heute ungeschlagen.
Ungeschlagen! Ja. Ungeschlagen. Nee, aber du hast recht, also Bioshock, fand ich auch, dass die Atmosphäre gleich eine ganz, ganz andere gewesen ist, weil du ja schon irgendwie relativ früh auf deinen ersten Splicer triffst, eigentlich so direkt nach dieser ersten Gondelfahrt. Und dann du hattest überhaupt keine Zeit, dich isoliert oder sowas zu fühlen, weil es gleich schon losging.
Genau. Also ich meine, die Stimmung ist natürlich trotzdem gut so. Also es ist halt wieder das Ding mit Action. Also heute gibt es in den meisten Major-Horror-Titeln immer nur Fat Action. Und also wenigstens kriegen die meisten diesen Rhythmus gut hin zwischen Ruhepausen und totalen Terror. Das fand ich bei Dead Space 2 sehr gut gelungen.
Ja, genau. Ich wollte auch gerade Dead Space. Also ich habe nur den ersten Teil gespielt, aber Dead Space wollte ich auch erwähnen, weil da gibt's ja auch die Audiolog-Geschichten und die kleinen Videos. Und stimmt, die Balance zwischen Ruheelementen, Ruhepausen und Horrorelementen, da ist ganz gut gelöst.
Das stimmt. Also irgendwie kriegt Dead Space ja auch noch ganz gut unterm Hut, diesen brachialen Splatter zu zeigen, aber trotzdem immer noch so subtile, eher psychologische Anspielungen drin zu haben. Ich finde die Mischung sehr interessant irgendwie. Also die fand ich im ersten auch ein bisschen stärker als im zweiten.
Ja.
Aber im dritten, ich keine Ahnung, was da jetzt passiert, aber die machen sich die Entwickler haben sich schon eine Menge Gedanken gemacht, wie sie Angst vermitteln, aber trotzdem den Action-Faktor, also die Action-Gamer jetzt nicht vergraulen. Mit intelligenten Inhalten.
Igitt! Wer braucht sowas?
So, abschließend gefragt, gibt's dann irgendwie ein Horrorspiel, auf das du dich jetzt freust, dass er demnächst kommt?
Haha! Das beantworte ich sehr gerne. Also, ich weiß gar nicht, ob es ein Horrortitel ist. Das kann man so, glaube ich, per se über den Titel gar nicht sagen. Aber was ich bisher gesehen habe, ich glaube, The Last of Us, der neue Titel von Naughty Dog, wird Survival-Horror, oder?
Oh, das ist schwer zu sagen, ne? Also, es scheint schon so Elemente zu haben von dem Genre, was cool ist. Also, weil es geht ja schon darum, dass du auf jemanden aufpassen musst, dass du verwundbar bist, dass du, dass das Überleben eine schwierige Sache ist. Es ist halt nur die Frage, wie viel Horror da drin steckt. Weil die einzige Szene, die ich kenne, war dieser Fight gegen die Menschen. Da soll es ja anscheinend auch Monster und so geben. Und,
ja, genau. Also in dem Titel geht es halt darum, was wäre, wenn, es gibt ja in den Tropen diesen krassen Pilz, der auf Insekten übergreift, wenn eine Insektenrasse überpopulisiert, also wenn es einfach zu viele von gibt. Und das ist ja das, was wäre, wenn Szenario, wenn dieser Pilz auf die Menschen übergreift und diese mutierten Pilzmenschen sind dann, glaube ich, halt dieser Horrorfaktor in dem Titel. Aber es ist so, es schreit einfach alles nach Survival-Horror, denn du hast ja auch ein begrenztes Inventar und wenn du im Inventar bist, kommt da hinzu, wird das Spiel nicht pausiert, sondern es läuft weiter und du kannst dir Sachen craften sozusagen mit Alkohol und so einen Bindfaden, da kannst du dir einen Molotow-Cocktail machen und so und das, oh, das sieht so gut aus.
Das sieht echt gut aus. Also ich glaube, von den Major-Titeln wird das auf jeden Fall ziemlich interessant irgendwie. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt. Also wir wissen ja auch, wie gut die Leute von Naughty Dog sind.
Ja, auf jeden Fall.
Sind ja wahnsinnig talentiert, technisch auf jeden Fall und dramaturgisch ja auch. Mhm. Deswegen bin ich schon gespannt, weil das ist ja jetzt auch schon eine ziemliche Kehrtwendung zu Uncharted.
Ja, zu dem lustigen Uncharted.
Lustig in Anführungsstrichen ist schon krass makaber, aber es ist auf jeden Fall mehr so dieser Abenteuer-Flair.
Ja.
Und das soll ja jetzt alles ein bisschen düsterer werden. Also bei mir ist es noch nicht so hundertprozentig angekommen, weil ich finde die Umgebung halt alle noch ziemlich freundlich.
Ja.
Aber vielleicht kommt das alles noch. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr im März kommt das, ne?
Ja, auf jeden Fall erst 2013 leider, aber
okay. Ja.
Und was dann natürlich auch noch kommt, ganz klar ist A Machine for Pigs.
Yeah, der Nachfolger von Amnesia.
Großartig. Genau. Man hat noch nicht so viel gesehen, aber wenn das auch nur ein bisschen so wird wie der erste Teil, also wie Amnesia, vielleicht noch ein bisschen blutiger, dann wird das ein richtig, richtig gutes Spiel.
Ja, man muss dazu sagen, blutig nicht im Sinne von krasse Action, sondern da waren einfach, also im Ninja waren einfach so krass eklige Sachen zu sehen.
Ja.
Also jetzt nicht diese Folter-Torture-Porn-Richtung, sondern einfach, also das kann man nicht beschreiben. Einfach gruselig, wie ein Albtraum. Also ich musste sehr oft an das Buch von Wolfgang Hohmann 13 denken, wo diese Leute in das Haus gehen und immer tiefer steigen, in den Keller hinein. Und je weiter sie kommen, desto mehr merken sie, dass das alles organischer wird. Ja, weiter darf ich nicht erzählen, aber auf jeden Fall diese organischen Elemente, die Inneneinrichtung überwachsen, das kommt in Indonesien also in dieser Form auch vor. Und das ist schon krass. Ich freue mich sehr auf Lifeless Planet.
Oh, Lifeless Planet sagt mir gar nichts. Was ist das?
Das ist ein Indie-Titel aus Russland. Wird auch von nur eine Handvoll Leute, glaube ich, gemacht. Das wird bei Les Lambda, oder wie die heißen, jedenfalls in UK veröffentlicht. Das kommt hoffentlich noch dieses Jahr. Das ist ein, also es sieht bisher, ich weiß auch nicht so viel darüber, ich habe nur irgendwann mal so einen Mood-Trailer gesehen, so ein 2 Minuten lang, und die Stimmung hatte mich sofort gepackt, weil ich musste da sehr an, natürlich an Science-Fiction-Filme denken, weil das halt irgendwo in der Zukunft spielt, wo die Leute in den Weltraum fliegen, um den Mars zu erforschen und so weiter.
Mhm.
Aber diese Stimmung hatte mich ein bisschen an Journey tatsächlich erinnert.
Oh.
Weil du da auch diese weiten Landschaften hast und dich durch diese Landschaften bewegen musst. Und im Prinzip folgt dieser Astronaut, der da, glaube ich, notlandet auf dem Mars, folgt einer Spur. Und das scheint, glaube ich, eine Frau zu sein. Was mit dieser Frau ist, ob das eine Erscheinung ist, ob das ein Geist ist, ob das vielleicht ein Wesen ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber du bewegst dich quasi durch diesen toten Planeten und musst nach und nach weitergehen. Und ich habe schon, diesen Trailer lässt es schon ein bisschen durchklingen, dass dann im Laufe der Reise der Verstand des Protagonisten auch so langsam zerfällt aufgrund dieser toxischen Umgebung und also der lebensfeindlichen Umgebung. Und das ist halt, sieht sehr, sehr interessant aus. Ist ein kleiner Titel, ist halt jetzt nicht so von der Präsentation, natürlich nicht so wie The Last of Us oder so, das ist ja klar. Ja. Aber ich glaube, dass die Stimmung das Ganze sehr, sehr interessant macht.
Oh, das hört sich auf jeden Fall echt extrem gut an.
Mhm. Ja, bitte.
Und es kommt raus für PC?
Es ist ein PC-Titel, tatsächlich. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es umgesetzt wird. Aber es wird erstmal über Steam, denke ich, erscheinen und natürlich dann auch als Box-Version bei Lace.
Ja.
Und die übrigens auch Afterfall Insanity als Box-Version rauskommt. Das kommt auch im November. Das ist so eine Art, sowas ähnliches wie Dead Space, auch aus Russland oder Polen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von europäischen Entwicklern auf jeden Fall.
Ja.
Das gibt's zwar schon als Download und hat so mittelmäßige Kritiken gekriegt. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber jetzt, das ist jetzt eine Enhanced Version, wo die auf die Kritik reagiert haben, ein paar Sachen verbessert haben und wo, glaube ich, noch ein paar extra Kapitel mit dazugekommen sind. Und das werde ich mir natürlich auch in Ruhe zu Gemüte führen.
Na gewiss, du als Sammler.
Ja, Horrorspiel habe ich bisher noch keins ausgelassen. Zwar habe ich das ganze Backlog noch nicht durch, aber das lasse ich mir nicht lumpen.
Okay. Ist ja jetzt auch wieder die Zeit gekommen, um sich gehörig zu gruseln.
Ja, und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust darauf machen, liebe Zuhörer, dass ihr vielleicht jetzt auch mal Bock habt, nochmal das ein oder andere Horrorspiel auszupacken. Es gibt auf jeden Fall großartige Titel. Es muss nicht nur immer Resident Evil 6 sein.
Na, mitnichten. Mitnichten.
Mitnichten. Und kleiner Programmhinweis. Also jetzt am Montag lief bei den Pixelmachern ein Beitrag über Angst. Da habe ich einen kleinen 430er beigesteuert. Einen Beitrag über japanische Survival-Horror-Spiele und habe dich da auch für einen O-Ton vor die Kamera geholt.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und das verlinke ich im Blog. Und was vielleicht den einen oder anderen auch interessiert, ich habe an einer Survival-Horror-Seite gearbeitet, die hieß Frightening. Und die habe ich in den letzten 3 Jahren so ein bisschen pausieren lassen, aufgrund von Zeitgründen und weil es halt ein Hobbyprojekt war. Und jetzt habe ich mir aber doch noch ein paar Stunden genommen, um sie zu portieren auf ein neues CMS und bin gerade dabei, quasi die alten Inhalte rüber zu kopieren. Und das verlinke ich im Blog. Also wer Lust hat, sich zu informieren über Horror, da gibt's jetzt wahrscheinlich genug Quellen.
Das schaue ich mir an.
Okay, Kova, dann bedanke ich mich herzlich, dass du zu Gast warst.
Ja, immer wieder gerne.
Und euch auch noch einen schönen Tag und dir natürlich auch, lieber Kova.
Danke gleichfalls. Bis demnächst dann.
Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.